Hallo und herzlich willkommen wieder zu Bibellesen leicht gemacht. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, um mehr zu erfahren, wie wir vom Bibellesen mehr Gewinn haben können und wie wir beim Bibellesen tatsächlich das herausfinden, was Gott uns persönlich sagen möchte. Heute haben wir ein spannendes Thema. Heute geht es darum, wie notwendig Bibelstudieren ist. Wir haben gesehen, wer unser wichtigster Lehrer ist, Jesus Christus. Wir haben gesehen, dass das Bibelstudieren im Prinzip, das Bibellesen, nichts weiter ist, als wie Gott eine persönliche Botschaft an uns richten möchte und wie wir diese Botschaft erkennen und umsetzen können. Wir haben gesehen, dass wenn wir das lesen und verstehen, wir dann auch die Verantwortung haben, es anderen weiterzugeben. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie notwendig das Ganze ist. Und wir wollen zunächst einmal in eine Geschichte einsteigen, die uns in Matthäus 4 berichtet wird. Matthäus 4 von Vers 1, dort heißt es, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Nun, stellen Sie sich mal vor, 40 Tage zu fasten. Da können Sie sich vorstellen, dass Jesus hungrig war, nicht wahr? Wir hätten schon Probleme mit 2, 3, 4 Tagen nichts zu essen. Aber 40 Tage nicht zu essen, das ist im Prinzip die medizinische, menschliche Schmerzgrenze. Da geht nicht mehr viel drüber. Mit anderen Worten, Jesus war quasi kurz vor dem Tod. Wie notwendig hatte Jesus physisches Essen? Es war lebensnotwendig. Es war absolut unzweifelhaft lebensnotwendig, dass er in der nächsten Zeit, der nächsten Minuten, Stunden etwas zu sich nimmt, um nicht zu sterben. Und in dieser Extremsituation, mitten in der Wüste von Judäa, 40 Tage nichts gefastet, kein Essen um sich herum, dem Tode nahe, tritt der Versucher an ihn heran. Der sogenannte Satan, Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Frage, wäre Jesus in der Lage gewesen, aus den Steinen Brot zu machen? Selbstverständlich. Aber Jesus erkannte die Sprache, wenn du Gottes Sohn bist. Über diesen Zweifel werden wir im nächsten Teil mehr zu reden haben. Für jetzt reicht uns zu verstehen, dass Jesus erkannte, dass diese Botschaft nicht von Gott kommt. Denn er hatte wenige Tage zuvor bei seiner Taufe, 40 Tage zuvor bei seiner Taufe, von Gott eine eindeutige Botschaft gehört, dass er der Sohn Gottes ist. Dies ist mein Sohn, der Wohlgefallen hat, an dem ich Wohlgefallen habe, sagt die Bibel. Er wusste genau, was Gottes Wort ist, und jetzt kam hier jemand, der an diesem Wort Gottes zweifelt. Und Jesus nutzt die Gelegenheit, um einige Dinge sehr deutlich klarzustellen. Er sagt in Vers 4, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Als Jesus von Satan versucht wurde, hat er nicht seine göttliche Macht manifestiert. Er hat einfach gesagt, es steht geschrieben. Mehr dazu im nächsten Teil, den Sie unbedingt nicht verpassen sollten. Aber was zitiert Jesus? Er zitiert aus 5. Mose 8, Vers 3 den Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist eine erstaunliche Aussage. Das bedeutet nämlich, dass Jesus am Rande des Todes in verzweifelter Not etwas Physisches essen zu müssen, immer noch verstanden hat, dass dieses Brot nicht ausreicht, um zu überleben. In einer Situation, wo jeder andere Mensch gesagt hätte, alles, was ich brauche zum Überleben, ist jetzt eine Scheibe Brot, sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern dazu auch von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und ich möchte, dass Sie besonders darauf achten, dass es heißt, aus einem jeden Wort. Das hat eine ganz praktische Konsequenz für das Lesen der Bibel. Das bedeutet nämlich, dass es kein Wort in der Bibel gibt, das unwichtig ist. Das bedeutet, dass jedes Wort, das wir lesen, eine Bedeutung hat für das Thema und für die Gedanken der Bibel. Und wenn wir beim Lesen der Bibel die Gedanken Gottes nachvollziehen wollen, und obwohl wir wissen, dass die Menschen ihre eigenen Worte gebraucht haben, um diese Gedanken Gottes so gut wie möglich darzustellen, können wir es uns nicht leisten, auch nur ein Wort zu übergehen und zu ignorieren. Der Mensch lebt von einem jeden Wort, sagt Jesus. Und das birgt das sehr praktische Prinzip der Genauigkeit. Bibellesen erfordert Genauigkeit. Genaues Hinschauen auf jedes Wort. Um das noch genauer zu verstehen, lassen wir uns anschauen, wie der Originaltext im Kontext geschrieben ist, den Jesus hier zitiert. In 5. Mose 8, Vers 3. 5. Mose 8, Vers 3. Dort heißt es, und er, die Rede ist von Gott, demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten. Die Rede ist hier von der Wüstenwanderung. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste gewandert und Gott hatte bewusst Situationen herbeigeführt, in denen das Volk Not hatte, damit er ihnen zeigen konnte, wie abhängig sie von ihm sind, sowohl physisch als auch geistlich. Dass dieses Manna, dieses Himmelsbrot, das vom Himmel herabregnete, jeden Tag mehr war als nur physischer Nahrungszufuhr, wird aus diesem Text ganz deutlich. Denn es heißt hier, dass weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Jesus sagte, aus einem jeden Wort. Hier steht von all dem genau der gleiche Gedanke. Aus allem, was Gott sagt, durch die Bibel, lebt der Mensch. Mit anderen Worten, eine gesunde, geistliche Entwicklung ist nur möglich. Geistiges Leben ist nur möglich, wenn wir uns vom Wort Gottes ernähren. Es buchstäblich in uns aufnehmen. Nun, dieses Manna war ein besonderes Manna, ein besonderes Brot. Vielleicht wissen Sie, was das Wort Manna übersetzt heißt. Es bedeutet im Hebräischen Man. Was ist das? Man muss sich das so vorstellen. Die Israeliten, am ersten Tag, als das Manna geregnet war, sind aus dem Zelt hinausgekommen und sahen den gesamten Boden bedeckt mit dieser weißlichen Substanz. Und da niemand zuvor so etwas gesehen hat, die Bibel sagt, dass es Engelsessen ist, war die natürliche Frage, die ein verdutzter Mensch stellt, die, was ist das? Was ist das? Oder wie die Hebräer sagen würden, Mann. Mann. Wenn man beginnt mit der Bibel, mag einem das so ähnlich gehen. Man stellt sich die Frage, was ist das? Das habe ich ja noch nie gelesen. Aber dieses Manna begleitete die Israeliten 40 Tage lang und zwar so, dass sie für jeden Tag hatten. Es ist interessant zu lesen, dass sie jeden Tag sammeln mussten. Das Manna vom vorigen Tag war nicht ausreichend für den nächsten Tag. Was ist die praktische, konkrete Anwendung für uns fürs Bibellesen? Das ist nicht schwer zu raten. Was wir gestern gelesen haben, hilft uns nicht heute. Was wir gestern gelesen haben, half uns für gestern. Für heute müssen wir wieder was Neues lesen. Bibellesen macht nur dann wirklich einen echten Unterschied, wenn es kontinuierlich geschieht. So wie das Manna jeden Tag herabregnete. Wenn wir jeden Tag uns davon ernähren. Wie oft essen Sie? Wie viele Mahlzeiten nehmen Sie zu sich? Eine, zwei, drei Meinungen sind da geteilt darüber. Aber der Punkt ist ganz einfach der. So viel Zeit, wie wir mit dem Essen verbringen, sollte doch dann auch möglich sein, mit dem Wort Gottes zu verbringen. Wenn es die gleiche Bedeutung hat, uns am Leben zu halten, nur halt nicht physisch, sondern geistlich. Lassen Sie uns einen Blick noch auf dieses Manna werfen. In 4. Mose 11, Vers 8, da heißt es, dass dieses Manna eine besondere Eigenschaft hatte. Es heißt hier, das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es in Handmühlen, oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf und machte Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Das finde ich interessant. Dieses Manna schmeckte wie Ölkuchen. Wenn die Bibel von Öl spricht, dann ist da oft eine besondere Symbolik mit verbunden. Diese Symbolik wird erklärt in Zacharja 4, Vers 6. Zacharja 4, Vers 6 ist eines der wichtigsten Kapitel, um zu verstehen, was die Bibel mit dem Öl meint. In Zacharja 4 sieht der Prophet Zacharja zwei Ölbäume und er sieht einen siebenarmigen Leuchter und er sieht, wie aus den Ölbäumen durch goldene Rohre das Öl hindurchfließt auf den siebenarmigen Leuchter. Und er stellt die berechtigte Frage, was ist das? Er kann es nicht erklären. Wenn er, als der Engel ihn fragt, weißt du, was diese bedeuten? Er sagt, sagt er nein. Und Vers 6 gibt die Erklärung, was dieses Öl zu bedeuten hat. Es heißt hier in Vers 6, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Was ist das Prinzip? Der Heilige Geist ist wie das Öl, das aus den Ölbäumen hindurchfließt auf den Leuchter. Übrigens, wozu braucht man einen Leuchter? Man braucht den Leuchter, um Licht zu machen. Erinnern Sie sich an unseren letzten Teil, wo wir gesagt haben, dass das Bibelstudium uns zu Licht macht, dass Gott in unser Herz spricht, es werde Licht? Das geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja auch der Atem, der die Gedanken Gottes zum Wort werden lässt. Sehen Sie die Verbindung? Bibel studieren ist so wunderbar. Alles passt zusammen. Wenn man einfach der Bibel erlaubt, sich selbst auszulegen, so wie wir im ersten Teil gesehen haben. Schriftvers mit Schriftvers, Linie auf Linie, Vorsatz auf Vorsatz, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung. Das Manna schmeckte wie Ölkuchen. Das Wort Gottes sollte so schmecken wie das, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Beim Lesen, beim Essen sozusagen des Wortes Gottes sollten wir ein Gefühl haben, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Dass der Heilige Geist eine Botschaft an uns hat und uns verändert. Aber kann es sein, dass manchmal beim Lesen wir diesen Heiligen Geist nicht so wirklich erkennen? Und schlimmer noch, dass wir nicht nur gleichgültig sind, sondern uns das Ganze nicht mehr so gut schmeckt. Diese Erfahrung machten die Israeliten, als sie meinten, immer nur Manna zu essen, selbst wenn es aus dem Himmel kommt, ist doch etwas langweilig. Und so beschwerten sie sich bei Mose. In 4. Mose 11, Vers 4 bis 6. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Haben sie schon mal geweint um Fleisch? Die Israeliten, die 40 Jahre lang in der Wüste von Gott ernährt wurden, von der himmlischen Bäckerei, Tag für Tag, das Brot kam herab, weinten, weil sie unbedingt Fleisch essen wollten. Das sieht doch sehr, sehr menschlich aus, oder? Aber nicht nur das. Sie sagen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Vers 5. Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Kann es sein, dass wenn wir es versäumen, den Heiligen Geist in der Bibel zu hören und das, was wir lesen, zu bewahren, dass uns dann die Bibel manchmal sehr, sehr langweilig vorkommt. Und dass wir uns zurücksehnen nach dem Lauch und dem Knoblauch und dem Fleisch und den Gurken und Melonen der Unterhaltung. Nach dem Spannenden. Nach der Unterhaltung. Nach dem, was Nervenkitzel verursacht. Nach anderen Büchern, nach Fernsehen, nach Filmen, nach Musik. Und im Vergleich dazu ist auch die Bibel so trocken und so staubig und so matt und so langweilig. Wenn Menschen heute sagen, das Lesen der Bibel ist doch so langweilig und so altbacken und so ein verstaubtes Buch, dann wiederholen sie im Prinzip nur das, was die Israeliten 40 Jahre lang immer mal wieder gedacht haben und ab und zu auch in einer Rebellion offen zum Ausdruck gebracht haben. Und bringen damit zum Ausdruck, dass sie nicht verstehen, wie notwendig abhängig sie von diesem Wort Gottes sind. Dass es eben nicht an dem Wort Gottes liegt, sondern an der Unfähigkeit, Gottes Stimme zu hören. An der Unwilligkeit. Denn wie wir gesehen haben, das Licht scheint zwar in die Finsternis, gibt aber der Finsternis die Möglichkeit, das Licht nicht zu begreifen. Und wenn wir uns weigern, die Stimme Gottes zu hören, dann werden wir uns sehnen nach all dem, was anders ist, aber nur nicht die Bibel. Erste Korinther 2, Vers 13 gibt uns ein wichtiges Prinzip. 1. Korinther 2, Vers 13, und wir haben diese Idee schon angesprochen, aber hier wollen wir sie noch einmal vertiefen, um auf diesen Sachverhalt anzuwenden. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Wenn ein Mensch sich weigert, vom Heiligen Geist geführt zu werden, auf den Heiligen Geist zu hören, das Wort Gottes so zu nehmen, wie es selbst verstanden werden will und mit seinen eigenen Methoden, mit seinen eigenen Ideen, mit seiner eigenen Vorstellung, mit seiner eigenen Philosophie an das Wort Gottes herangeht, dann erscheint es ihm matt und trocken. Denn das Geistliche kann nur erklärt werden durch Geistliches. Geistliches wird geistlich erklärt, sagt die Bibel. Er sagt, wir lehren nicht einfach nur menschliche Weisheit, sondern Dinge, die vom Heiligen Geist gelehrt worden sind. Erinnert sich, was Paulus an die Thessalonicher schreibt, dass er dankbar ist, dass sie es nicht als Menschenwort aufnahmen, sondern als das Wort Gottes? Wenn wir die Bibel nicht so nehmen, wie sie wirklich ist, dann wird sie uns langweilig erscheinen. Aber wenn wir sie so sehen, wie sie wirklich ist, als das, was sie wirklich sein will für uns, eine Kommunikation von Gott in unser Leben, direkt, um uns zu uns zu sprechen, um uns zu belehren, um uns zu helfen, wo der Heilige Geist direkt in unser Herz sprechen will, dann ist das alles andere nur nicht langweilig. Warum? Weil es direkt mit unserem Leben zu tun hat und weil es genau das uns sagt, was wir brauchen. Geistliches muss geistlich verstanden werden. Wir müssen selbst geistlich sein wollen und mit Gott kommunizieren, wir müssen selbst mit Gott kommunizieren wollen. Andernfalls ist es unmöglich, die Bibel spannend zu finden. Was passiert, wenn man eben nicht geistlich sich ernährt? Epheser 2, Vers 1 gibt uns darauf eine sehr einleuchtende Antwort. Was passiert, wenn wir nicht essen? Wir sterben. Früher oder später. Und Epheser 2, Vers 1 sagt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden. Es gibt einen physischen Tod und es gibt einen geistlichen Tod. Viele Menschen sind geistlich tot, aber physisch lebendig. Und sie wissen gar nicht, dass sie geistlich tot sind. Übrigens sagt die Bibel auch, dass die physisch Toten nicht wissen, dass sie tot sind. Wenn man tot ist, kriegt man das gar nicht mit, dass man tot ist. Und das gilt auch für den geistlichen Tod. Menschen wissen gar nicht, wie sehr sie eigentlich etwas bräuchten, weil sie durch Sünde und Übertretung so weit von Gott entfernt sind, dass sie gar nicht mal wissen, was eigentlich in ihrem Leben passieren könnte. Vielleicht trifft das auf sie zu. Vielleicht wissen sie gar nicht, was Gott alles für sie vorbereitet hat. Vielleicht haben sie noch gar nicht darüber nachgedacht, dass Gott vielleicht tatsächlich zu ihnen sprechen möchte. Ihnen etwas sagen möchte. Durch sein Wort, durch die Bibel. Das Wunderbare an einem geistlichen Tod ist, man kann geistlich auferstehen. Warum? Denn Gott ist in der Lage, in die Finsternis hineinzusprechen, es werde Licht. Der Heilige Geist ist in der Lage, wie die Bibel sagt in Hesekiel, aus knochigen, toten Gebeinen und Skeletten eine lebendige Armee wiederherzustellen. Der Heilige Geist ist dazu in der Lage. Und wenn Sie es erlauben, beim Lesen der Bibel, dem Heiligen Geist zu Ihnen zu sprechen und zu fragen, was hat das mit mir zu tun? und verstehen, dass sie abhängig sind vom Lesen der Bibel, jeden Tag, dann wird sich ihr Leben radikal ändern. Nun, vielleicht stellen Sie sich eine ganz praktische Frage. Diese praktische Frage könnte so lauten: Das ist ja alles schön und gut, aber ich muss ja offensichtlich so viel wissen, damit es überhaupt eine Wirkung auf mich hat. Wie viel muss ich dann wissen von der Bibel, damit die Bibel auch in meinem Leben etwas bewirken kann? Und hier gibt es sehr gute, ermutigende und hoffnungsmachende Botschaft. In Johannes 6 wird uns ein Gleichnis berichtet. Kein Gleichnis, eine Geschichte, die aber gleichnishaften Charakter hat. In Johannes 6 wird uns berichtet, wie Jesus ein Wunder tut. Ein Wunder, das er im Prinzip auch für mich und für Sie tun kann. In Johannes 6 war es so gewesen, dass Jesus gepredigt hat und alle Menschen aus aller Gegend umher kamen zu ihm und haben ihm zugehört. Und Jesus war ein guter Prediger, nicht wie viele Prediger unserer Zeit, wo man dann froh ist, wenn nach einer Stunde die Predigt vorbei ist. Jesus konnte predigen und predigen und predigen und predigen, und wenn er aufgehört hat, haben die Leute gesagt: Noch eine Predigt, bitte. Jesus predigt den ganzen Tag. Und die Leute laufen nicht weg. Die Leute haben keine anderen Interessen. Jesus predigt den ganzen Tag, die Leute vergessen schier das Essen. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern auch von dem, was aus dem Worte Gottes, aus dem Mund Gottes hervorgeht. Vers 5. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Und Philippus sagt: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder auch von ihnen nur ein wenig bekommt. 200 Denare war mehr als ein halber Jahreslohn. Philippus sagt: Es ist unmöglich. Niemand kann diese Menschenmassen ernähren. Wir wissen dann aus dem Bericht, dass es 5000 Männer waren. Wenn Sie noch die Frauen dazu rechnen und die Kinder, können, haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie viele Menschen dort am Hügel sich bei Jesus versammelt hatten. Und für all diese Menschen sollte Brot herbeigeschafft werden. Nun, aber es findet sich eine Person, die sich vorbereitet hatte. Ein kleiner Junge, ein Knabe, Vers 9, denn der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Nun, das ist natürlich spannend, gell? Dass da Tausende, zigtausende Menschen sitzen und alles, was zur Verfügung steht, sind 5 Brote und 2 Fische. Nun, vielleicht haben Sie das Gefühl, dass die Bibel so ein unfassbar dickes Buch ist mit so unglaublich vielen Geschichten, und alles, was Sie kennen, sind 2 Geschichten und 5 Personen. Sie kennen nicht mehr als 5 Personen der Bibel oder 5 Verse und 2 Geschichten. Wie soll man damit was anfangen? Das Interessante ist, dass Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen mehr anfangen kann, als die Jünger geglaubt haben und als wir glauben würden. Vers 10, Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Können Sie sehen, dass das Brot hier verteilt wird? Das Brot wird den Jüngern gegeben, die damit zum Träger des Brotes werden, so wie das Licht uns gegeben wird, damit wir zum Träger des Lichts werden. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Vers 12, und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen gebliebenen Brocken, damit die nichts verdirbt. Vielleicht haben sie es überlesen, aber hier steht einer der gewaltigsten Sätze der Bibel. Diese zigtausend Menschen wurden gesättigt. Warum? Weil Jesus aus dem Wenigen, was die Menschen brachten, so viel mehr machen konnte. Weil dieser kleine Junge 5 Brote und 2 Fische, das wenig, was er hatte, das wenig, was er kannte, das wenig, was er wusste, Jesus gab und Jesus machen ließ, wurden alle gesättigt. Gott ist in der Lage, alle mit seinem Wort zu ernähren. Und wenn wir noch so wenig wissen, noch so wenig Berührung haben mit der Bibel. Man muss nicht christlich aufgewachsen sein, um die Bibel zu verstehen. Man muss keinen christlichen Hintergrund haben. Man muss nicht im Religionsunterricht gewesen sein, um die Bibel zu verstehen. Alles, was es braucht, ist, zu Jesus zu kommen. Denn er ist unser bester Lehrer, wie wir gesehen haben. Zu Jesus kommen und so wie Jesus danken, dass Gott mehr daraus machen kann, aus dem, was wir haben. Und es bleibt noch so viel übrig. 12 Körbe. 12 Körbe bleiben übrig. Hier steckt noch ein weiteres Prinzip dahinter. Es bedeutet nämlich, dass egal wie viel wir studieren, es bleibt immer noch was übrig, was wir nicht erkannt haben. Die Bibel ist sozusagen unerschöpflich. Man kann sie Jahrzehnte studieren, man kann immer wieder die gleiche Geschichte lesen und immer entdeckt man was Neues. Und das Geheimnis ist, wir werden nie alles entdecken. Es bleibt immer noch etwas übrig. Gott hat so viel mehr für uns vorbereitet, als wir jemals in einem ganzen Leben, jemals in aller Ewigkeit erkennen könnten. So viel mehr übrig. Bei Gott muss niemand verhungern. Das Interessante ist, dass nach diesem unglaublichen Wunder nur einen Tag später die größte Krise im Leben Jesu, zumindest in seinem Dienst in Galiläa, eintritt. Am nächsten Tag, nachdem er all die Zigtausende gesättigt hat, verlassen ihn fast alle seine Jünger. Warum? Wegen einer Predigt. Der gleiche Prediger, der die gesamte Umgebung für einen ganzen Tag lang fesseln konnte, der gleiche Prediger hat mit dem gleichen Wort Gottes es geschafft, dass die meisten wieder verlassen haben. Warum? Weil Jesu Predigten ein zweischneidiges Schwert waren. In dieser Predigt, das Brot des Lebens, sagt er, viele von euch glauben nur wegen dem physischen Brot, wegen den Wundern. Und sie wollen noch mehr Wunder sehen. Aber er sagt, ich bin das Brot. Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Wer zu Jesus kommt, wer zur Bibel kommt, den wird nicht hungern und nicht dürsten. Aber wir müssen zu Jesus kommen. Und das ist, wo viele sagen, halt, stopp. Ist das nicht exklusiv? Die Bibel sagt, dass sie für alle genug hat, aber sie sagt auch, dass sie die einzige Quelle ist. Und das ist der Stein des Anstoßes, an dem viele gestolpert sind. Echtes Bibellesen mit Gewinn, echtes Verstehen, was die Bibel mir zu sagen hat, hängt davon ab, ob ich bereit bin, bei ihr zu bleiben und sie als die oberste Autorität anzuerkennen. Und diese Erfahrung kann manchmal schmerzhaft sein. Offenbarung 10 berichtet uns von so einer schmerzhaften Erfahrung, wenn das Bibelstudium eben nicht nur Freude und Halleluja-Schreie hervorruft. Offenbarung 10 und dort ab Vers 8. Es heißt hier, und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm es und iss es auf. Und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Die Bibel sagt, dass hier der Prophet etwas lesen sollte, etwas verstehen sollte, etwas essen sollte vom Wort Gottes, das ihm eine Bitterkeit verursachen würde, nachdem es zunächst einmal ganz toll war, wie Honig. Vers 10, und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. So wie bei Jesus in Johannes 6. Eine wunderbare Predigt. Tausende kommen zu ihm. Ein gewaltiges Wunder. Zigtausende werden gesättigt. Es war wie Honig. Doch am nächsten Tag hält der gleiche Prediger eine Predigt und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ihr müsst zu mir kommen. Es gibt keine andere Quelle. Ihr seid abhängig von mir. Und es wurden vielen bitter im Bauch. Was ist das wichtigste Prinzip beim Bibellesen? Vers 11, und er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen. über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Das wichtigste Prinzip ist dranbleiben. Tag für Tag. Selbst dann, wenn es uns wehtut, wenn wir mit liebgewordenen Ideen, liebgewordenen Gewohnheiten, liebgewordenen Taten vielleicht aufhören müssen, weil uns die Bibel so deutlich zeigt, dass es eben nicht Gottes Wille ist. Das macht echtes Bibellesen aus. Da wird Bibellesen wirklich relevant und aktuell und lebensnah. Wenn wir dranbleiben. Zu Jesus hat dann der Petrus gesagt, wohin sollen wir gehen? Als alle Jünger ihn verlassen hatten, bis auf die 12, sagt Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Denn von deinem Wort leben wir. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Haben Sie diese Einstellung? Haben Sie dieses Bedürfnis, geistlich lebendig zu sein und sich abhängig zu machen von Jesus Christus und von der Bibel? Ein letzter Vers soll Ihnen diese Bedürftigkeit und diese Freude dann, die letztendlich daraus wieder entsteht, vermitteln. In Jeremia 15, Vers 16, da sagt der Jeremia etwas aus seiner eigenen Erfahrung. Und ich hoffe, dass diese Erfahrung auch Ihre Erfahrung wird. Er sagt, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Er hat nicht einfach nur ein bisschen dran genippt, er hat sie verschlungen. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Herrscher. Wann immer sie das Wort Gottes finden, wann immer sich die Gelegenheit ergibt, ernähren sie sich davon. Ein praktisches Prinzip. Wann immer sich die Gelegenheit ergibt, nutzen sie sie. Und dann wird dieses Wort zu einer Freude, denn sie sind nach dem Namen Gottes genannt, wenn sie sich ihm übergeben. Wollen sie sich täglich Zeit nehmen, die Bibel zu lesen, täglich etwas vom Wort Gottes zu verstehen, täglich Gottes Stimme zu hören und täglich etwas Licht zu bekommen, das man weitergeben kann, jeden Tag. Und diese Täglichkeit, dieses Prinzip des andauernden Immerwiedertuns, das wird eine solche Veränderung in ihrem Leben bewirken, wie sie sich es nicht vorstellen können. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien beim Lesen der Bibel. Täglich, immer wieder, das Wort Gottes in sich aufnehmen. Egal was passiert. Denn sie leben vom Wort Gottes. Möge Gott sie segnen. Amen.